Johannes Maria Schwarz ist ein österreichischer Priester und ein leidenschaftlicher Reisender, ein Extrempilgerer, könnte man sagen. So ist er zum Beispiel zu Fuß von seiner Heimat Liechtenstein nach Jerusalem gegangen. 15 Monate lang hat die Reise gedauert. Und von dieser Reise erzählt er im Moment im Rahmen einer Grenzgang-Live-Reportage in NRW. Grenzgang ist eine Agentur, die Globetrottern ein Forum bietet. Und ab Sonntag wird Johannes Schwarz eben hier bei uns in der Region unterwegs sein. Und ein paar Erlebnisse wollen wir jetzt schon hören. Können Sie sich noch an das Gefühl der allerersten Meter auf dem Weg nach Jerusalem erinnern?
Ja, die waren begleitet von mehr Ächzen als erwartet, weil es gab 10 Tage, bevor ich weggelaufen bin, am Anfang Mai gab es dann noch einmal einen halben Meter Neuschnee. Und über die ersten Pässe, über die Alpen, wo ich drüber musste, da lag natürlich viel Schnee. Ich bin da mit Schneeschuhen durchgestapft durch die Schneestürme. Das war ganz anders, als ich es mir ausgemalt hatte, aber so kann es auf einer Reise gehen.
Und Sie waren, wie gesagt, zu Fuß unterwegs und ich habe ein Bild gesehen, da hatten Sie Ihre Habseligkeiten in einem Rollwägelchen hinter sich her. Hatten Sie das die ganze Zeit dabei oder wie sah das aus?
Genau, da gab es also, weil ich ja als Priester auch alles mit hatte, um die Heilige Messe zu feiern und dann technische Ausrüstung, habe ich irgendwann überlegt, ob ich das alles wirklich auf den Rücken nehmen soll oder ob das nicht zu schwer wird. Und dann habe ich mich umgesehen, es gibt so Pilgerwegen, es gibt so Dinge, das war etwas mit einem Rad, das auch geländegängig ist, weil ich ja doch sehr viel Berge auch dazwischen hatte. Ich bin zum Beispiel die Karpaten, ist ein Kammweg, den entlang gelaufen. Und von daher habe ich etwas gesucht, was berggängig ist. Die Alpen habe ich überquert und habe dann etwas gefunden, so ein Fabrikat, das hat so ein Rad und ein Steigrad. Und das habe ich hinten nachgezogen, wie eine Schubkarre, kann man sich das vorstellen, wo dann alles drinnen war.
Sie waren ja dann 14.000 Kilometer lang Schritt für Schritt unterwegs. Das sind unzählige erzählenswerte Momente, die Sie da erlebt haben. Aber weil die Welt ja gerade auch auf die Ukraine guckt, da sind Sie auch lang gelaufen. Wie haben Sie denn das Land und die Menschen erlebt damals?
Ja, also ich bin also den Umweg gelaufen, am Hinweg über die Ukraine und dann später auch über Russland. Und ich muss sagen, die Zeit in der Ukraine, die war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit, vor allem wegen der Begegnungen mit den Menschen. Die Ukraine ist in vielen Gegenden, zumindest dort, wo ich durchgekommen bin, ich bin jetzt nicht durch Kiew gelaufen, sondern durch die dörfliche Landschaft, auch über die Krim, die damals Teil der Ukraine, noch vor dem russischen Einmarsch dort eigentlich auch war, und über diese Arabat-Näherung gelaufen, einen 150 Kilometer lang eine Sandlandzunge entlang. Ich hatte wunderbare Begegnungen in diesen Dörfern, weil die Menschen sehr einfach, aber sehr, sehr die haben mich aufgenommen, als wäre ich der verlorene Sohn. Ich habe, glaube ich, auch in der Ukraine, ich bin schon am Anfang durch die Karpaten-Ukraine ein Stück gegangen, die Gegend, die jetzt im Westen, der Westen der Ukraine ist von Wien, ja praktisch nicht viel weiter weg wie zum Beispiel das andere Ende von Österreich. Also die Ukraine für viele ist oft, scheint vielleicht weit weg im Osten, aber die ist sehr, sehr nahe. Und ich habe dort so viele Begegnungen gehabt. Ich glaube, es war das einzige Land, wo ich zugenommen habe auf der Reise, weil ich so viel essen musste, weil die Freundschaft natürlich gerade im Dorf geht dann über das Essen. Man wird eingeladen, man muss aus das noch kosten und das noch kosten. Also wirklich sehr, sehr viele wunderbare Menschen, denen ich dort begegnet bin, die einerseits in einer sehr schwierigen Situation schon damals auch gelebt haben, wirtschaftlich, aber die doch mit sehr viel Freude und mich da aufgenommen haben.
Und Sie haben gesagt, in Ihrer Schubkarre war eben auch alles dabei, was Sie für eine Messe brauchen. Wenn die Leute erfahren haben, dass da ein Pfarrer bei Ihnen vorbeikommt, wurden Sie dann oft eingeladen, um mit denen Messe zu feiern?
Das gab es immer wieder. Auch natürlich war ich in vielen Ländern unterwegs, die keine oder kaum Katholiken haben. Das gilt auch für der Westen der Ukraine, der hat zum Beispiel griechisch-katholische also das heißt, das sind die folgen dem Ritus des Ostens, ähnlich wie die Orthodoxen, sind aber in Einheit mit Rom und von daher ist das eine eigene Kirche, die dort aber zur katholischen Kirche gehört. Und dort habe ich hinter den Ikonostasen in diesen östlichen Gotteshäusern feiern können. Ich war auch mit einem Freund unterwegs, mit dem ich studiert habe, ein Ukrainer. In anderen Gegenden, in der Türkei zum Beispiel, da trifft man natürlich kaum auf Christen. Erst ganz im Süden auf meinem Weg, ich bin an so einen Umweg gelaufen über den Kaukasus, Armenien, Georgien, zwei wunderbare Länder, wo ich auch das erste Mal wieder nach einer gewissen Zeit als Priester wahrgenommen wurde, wo ich gebeten wurde, um zu segnen und vieles zu tun, wo ich dann auch im Süden diese Klöster des Tuabdins, Christen, die seit 1700 Jahren dort rund um Klöster leben, wo man noch die Sprache spricht, in der Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht hat, also Aramäisch. Das war sehr faszinierend. Also es gab diese Punkte, aber natürlich auch viele Regionen, wo der christliche Glaube eine Minderheit ist. Also ich bin durch muslimische Länder gelaufen, wie die Türkei. Ich habe durch kein Land so viele Kilometer gemacht wie durch die Türkei, über 3000 allein dort auf den Hin- und Rückweg. Oder durch den Iran bin ich gelaufen, Jordanien von Nord bis Süd. Also gab es auch immer wieder Orte natürlich, wo ich als Priester dann im Zelt irgendwo alleine die Messe gefeiert habe. Natürlich nicht ganz alleine, weil es sind immer alle Engel und Heiligen anwesend. Aber so war das.
Ja, und dann kamen Sie ja dann irgendwann zu Ihrem Ziel in das Land, wo wirklich der Glaube dann mit 3 Ausrufezeichen großgeschrieben wird. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, als Sie dann in Jerusalem eingetroffen sind?
Ja, also es war nicht mein erster Besuch in Jerusalem. Ich war im Jahr 2000 schon dort gewesen. Das war kurz vor der zweiten Intifada und von daher war es noch verhältnismäßig. Da war noch keine Mauer, da war noch ein bisschen mehr Friede. Schien noch so zu sein, auch wenn damals schon etwas in der Luft lag im Sommer 2000. Als ich dann da 2013 im Dezember angekommen bin, hatte ich ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Nicht um meine Sicherheit, sondern ich bin auf dieser Reise so viel allein gewesen und gerade die letzten Abschnitte, auch der letzte Abschnitt nach Jerusalem durch die Negev-Wüste, das war so fantastisch in dieser Einsamkeit, in der Stille der Wüste. Und ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Lärm, vor diesem Chaos, nicht? Sie haben erwähnt, die 3 Ausrufezeichen, die dort auch sehr laut sein können, die verschiedenen Religionen, die dort aufeinandertreffen und dieses bunte Gemisch und Gewurrel an Menschen und Lärm. Und da hatte ich ein bisschen Sorge. Und das, was aber ganz faszinierend war, hätte ich gar nicht erwartet, sowohl in Bethlehem zuerst, wie auch dann in der übervollen Grabeskirche, habe ich wirklich einen Moment erlebt, auch des Heimkommens, den ich in dieser Form nicht antizipiert habe.
Und das waren jetzt nur ein paar ganz, ganz wenige Eindrücke von Johannes Schwarz und seiner 14.000 Kilometer langen Pilgerreise nach Jerusalem. Und die hat ihm so gut gefallen, dass er dann gleich die nächste Reise geplant hat. Die führte durch die Alpen zu 200 Heiligtümern. Und davon erzählt er uns gleich weiter. Bis hierher erstmal vielen Dank. Johannes Schwarz ist Priester und Extrempilgerer. Von seiner 14.000 Kilometer langen Pilgerwanderung nach Jerusalem hat er uns gerade schon erzählt. Jetzt nimmt er uns mit in die Alpen. Herr Schwarz, da haben Sie 400 Heiligtümer erwandert und dabei unglaubliche 173.000 Höhenmeter hinter sich gebracht. Ja, da stand am Anfang ja wahrscheinlich eine akribische Recherche dahinter. Wie findet man all diese Heiligtümer oder sind die auch schon in Wanderwegen erschlossen? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist in der Tat so, dass dieser Pilgerweg mehr Vorbereitung für mich verlangt hat, wie zum Beispiel die viel längere Reise nach Jerusalem, wo man einfach nur, da geht man einfach und schaut, was passiert. Man muss Grenzübergänge dort und Visa muss man überlegen. Aber bei den Alpen war es wirklich so, dass man natürlich da nicht überall einfach laufen kann, sondern da gibt es Berge, da gibt es Pässe, da gibt es Wege. Da muss man ein bisschen vorher planen. Man muss vor allem auch mal recherchieren, welche Heiligtümer, es waren nicht ganz 400, es war die Hälfte, 220 ungefähr Heiligtümer, die ich da besucht habe. Das heißt pro Tag fast 2. Und wo man dann auf alten Pilgerwegen geht, die man zusammen verknüpft, orientiert habe ich mich ein bisschen an der Idee der Via Alpina, das ist ein Weitwanderweg durch die Alpen, und habe versucht, so alle 8 Alpenanrainerstaaten, also Slowenien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz, Italien, Frankreich und Monaco, die Heiligtümer, die in diesen Ländern liegen, zu besuchen. Und da waren natürlich die großen Heiligtümer dabei, da waren ganz kleine, auch in den Bergen versteckte Dinge, die wunderschön waren.
Zum Beispiel?
Und habe versucht, diese Geschichten zu erzählen. Also da gibt es den höchsten Wallfahrtsort zum Beispiel am Roccia Melone auf 3538 Meter. Das ist der höchste Wallfahrtsort, der eine sehr schöne Geschichte auch hat, eine lange Geschichte, und wo man 3000 Höhenmeter überwindet, nur schon vom Tal hoch. Das aber auch von Pilgern gegangen wird an den Tagen, wo dann oben eine Messe ist. Das hat eine sehr alte Geschichte, ins 14. Jahrhundert zurück, wo jemand aus der Sklaverei freigekommen ist, der von den Sarazenen gefangen genommen war. Der hatte dann versprochen, ein Gelöbnis, dass er, wenn er gerettet wird, dann irgendwo ein Zeichen setzt des Dankes der Mutter Gottes. Und so ist er dann praktisch da diesen Berg hoch, den er damals für den höchsten Berg der Alpen hielt, und hat dort diese Bronzetafel hinterlassen. Und so ist der Beginn dann dieser Wallfahrt. Es gibt viele, also ein Ort, der mich sehr fasziniert und auch berührt hat, war wieder einer relativ am Anfang in Slowenien, die Heilige Geistkirche von Javorce. Das ist ein Heiligtum, das 1916 mitten im Ersten Weltkrieg von den Soldaten gebaut wurde. im Jugendstil. Und der Jugendstil ist so ein verspielter, das sind Farben, Formen, das ist kein das war so ein Kontrast zu dem, was die Menschen dort erlebt haben müssen. Und oben am Kirchturm stand dann auch noch Pax, also Friede. Das war sehr berührend. Man sieht dort die Munitionskisten, die hat man so wie Seiten eines Buches entlang der Kirchenwände aufgehängt, wo dann 2800 Namen von Gefallenen eingebrannt waren. Und das Berührende war eigentlich nicht, dass das dann im Anschluss an den Krieg da ein Denkmal gesetzt wurde von den Überlebenden, sondern mitten im Krieg, mitten in einem fürchterlichen Krieg, der in jenem Jahr 1916 dort an dieser Front hunderttausende Menschen gefressen hat, dass hier diese Sehnsucht nach dem Frieden, nach Geborgenheit, nach ein Stück Schönheit mitten in dieser Hässlichkeit und Gewalt, das war sehr berührend, das zu besuchen.
Also es gab verschiedene Sachen, die Sie besucht haben, Kapellen oder Madonnen oder alles Mögliche, was man da findet. Aber was man ja auch weiß, ist, dass solche Heiligtümer ja oft an so uralten, ich sag mal den Namen, Kraftorten gebildet oder aufgestellt worden sind. Haben Sie da mal was von gespürt, dass Sie gesagt haben, ja, also hier ist wirklich ein ganz besonderer Ort, hier kommt mehr rüber als einfach nur eine Madonna, die hier steht?
Gut, da gibt es viele, viele Stätten, die auf ihre ganz eigene Weise bezaubern können. Und das ist in den Alpen natürlich oft auch allein schon das Ambiente, wo man dort sitzt und den Weitblick, den man vielleicht genießt an einem Ort. Das kann ich ins Herz sprechen. Ich muss natürlich auch sagen, dass auch auf diesem Weg habe ich die ersten 50 Tage ein extremes, das war 2018, war ich da unterwegs und das war eigentlich ein sehr trockenes Jahr in Deutschland, wenn sich die Leute erinnern. In den Alpen war es wie wenn cartoonhaft eine Wolke über mir mit mir weitergeht und ich habe 50 Tage jeden Tag Gewitter gehabt und Regen und wenn die Leute in einem Tag gesagt haben, es ist zu trocken, habe ich gesagt, keine Sorge, jetzt komme ich, jetzt kommt der Regen, weil es war wirklich so, dass ich da fast permanent eingehüllt war und damit auch viele dieser Heiligtümer und dieser besonderen schönen Orte, dann ja, da habe ich eine Gewalt gespürt und eine Kraft gespürt, aber es war nicht immer die, nach der ich gesucht habe.
Ja, aber wenn man die Bilder von Ihren Reisen anguckt, dann sind Sie mal in der Wüste allein, mal bei Gewittern in den Alpen allein. Also ziemlich oft waren Sie allein mit sich und dem lieben Gott. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich bin jemand, der die Stille und die Einsamkeit ein Stück weit schätzt. Ich verbringe viel Zeit im Piemont in einer Einsiedelei, von der ich heute aufgebrochen bin, Richtung Norden, um dann bei euch in NRW die Vorträge zu machen. Und von daher ist das für mich etwas sehr Schönes. Gemeinsam mit den Begegnungen natürlich, die man dann auch hat, auf die man sich einlassen kann, auch wenn man alleine unterwegs ist. Wenn man in einer Gruppe oder zu zweit unterwegs ist, dann ist man schon irgendwie eine Einheit. Aber wenn man so allein daherkommt, dann bleibt auch jeder am Weg oder auf der Straße stehen und unterhält sich und fragt, was macht denn der da und was ist da los? Und so hat man immer wieder auch ganz, ganz berührende oder ganz nette Begegnungen. Menschen, die unterwegs dann plötzlich einfach sagen, ah, du bist Priester, nicht, ich trage eine Last mit mir herum, kannst du meine Beichte hören? Nicht? Und das sind wunderschöne Momente, die sich da natürlich ergeben, auch durch das, dass man offen ist, wenn man alleine ist für die Begegnung.
Wenn Sie mehr Geschichten und Bilder von Johannes Schwarz hören und sehen möchten, dann können Sie das jetzt eine Woche lang in vielen Städten in NRW tun. Er ist gerade auf Nordrhein-Westfalen-Tour. Nicht zu Fuß, nehme ich an, das würde er sonst nicht schaffen. Übermorgen am Sonntag ist er zweimal in Düsseldorf im Savoy-Theater, danach in Bochum, in Münster, in Aachen, in Krefeld, in Siegen und dann am Sonntag, den 1. Mai, da ist er hier bei uns in Köln. Die genauen Orte, die Zeiten und Themen und Preise finden Sie alle auf der Seite der Agentur Grenzgang. Da ist das alles verzeichnet. Johannes Schwarz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns von Ihren Pilgerreisen erzählt haben und ich hoffe, wir werden dann auch von den nächsten wieder was hören.
Gerne.
Tschüss.